Dr. Gabriele Schambach ist Co-Leiterin von Leaders for Equality an der Universität St. Gallen und Inhaberin von Genderworks. Sie bezeichnet sich selbst als undogmatische Gender-Expertin und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Gender und Diversity. Wir sprechen im Podcast heute darüber, welche Rolle männliche Führungskräfte in Bezug auf die Gleichberechtigung haben und was das Ganze mit Führung und Karriere in Teilzeit zu tun hat. Hallo Gabi, herzlich willkommen im Teilzeit-Talente-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Johanna, ich freue mich auch sehr über deine Einladung.
Ja, ich finde es unglaublich spannend, was du machst. Du forschst, lebst, arbeitest ja in verschiedenen Ländern, wie ich das so sehe, bist jetzt aber mit dem Projekt Leaders for Equality hauptsächlich in der Schweiz unterwegs. Und bevor wir so ein bisschen auf das Projekt gucken und die Ergebnisse und worum es da eigentlich geht, erstmal die Frage an dich, ja, welche Erfahrung hast du denn persönlich mit dem Thema Teilzeitführung schon gemacht?
Naja, ehrlich, um ehrlich zu sein, habe ich immer nur Teilzeit gearbeitet. Also jetzt sowohl als Co-Leiterin des Projektes als auch als Selbstständige. Man soll es ja immer kaum glauben, es wird ja immer erzählt, Selbstständige arbeiten rund um die Uhr. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es aber auch nicht genau nachgehalten, wie viele Stunden das in der Woche waren, weil ich mehr Outcome-orientiert arbeite als stundenorientiert. Und ich gebe auch gerne zu, ich arbeite gerne am Sonntags, weil da alles so schön ruhig ist. Also insofern würde ich sagen, ich habe immer flexible Arbeitszeiten gehabt.
Ja, super schön. Das kann ich total gut nachvollziehen. Bei mir ist es sehr ähnlich. Tatsächlich, ich schätze das auch sehr, mir meine Zeit selber einteilen zu können. Mhm. Ja. Jetzt wollen wir heute vor allem über das Projekt Leaders for Equality sprechen. Was ist das für ein Projekt und worum geht es da eigentlich?
Das Projekt haben meine Kollegin Julia Nentwich und ich 2019 gestartet, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir beide ja schon lange mit dem Thema Gleichstellung, Chancengleichheit beschäftigt sind und festgestellt haben, es fokussiert immer Frauen in den meisten Fällen und irgendwie kommen wir nicht so richtig vom Fleck, was die letzten wie viele Jahre auch immer gezeigt haben. Und wir sind beide Organisationsentwicklerinnen, Beraterinnen, und da ist natürlich ganz klar, wenn du Gleichstellung als Organisationsentwicklungsprozess begreifst, brauchst du die männlichen Führungskräfte. Und das heißt, unter dem Stichwort Fixing the System brauchen wir die männlichen Führungskräfte als, wie bei jedem Change-Prozess im Grunde genommen. Und das ist das Projekt. Und dann haben wir gedacht, wir wissen gar nicht, was männliche Führungskräfte über Gleichstellung denken, was sie tun, was sie hindert und so weiter. Wir haben auch keine Studien gefunden, die das explizit abfragen. Und daraufhin haben wir dann unsere eigene Studie entwickelt, zum Gleichstellungsengagement männlicher Führungskräfte. Und haben sie da gefragt, was sie motiviert, was sie hindert, was sie bereits tun. Das ist basiert auf anderen vergleichbaren oder ähnlichen Umfragen, also wissenschaftlich fundiert, will ich damit sagen. Und wir haben dann die weiblichen Führungskräfte gefragt, wie schätzt du das Engagement deiner Kollegen und Vorgesetzten ein? Also im Grunde genommen, dieses Thema, es geht ganz stark um Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Und es geht darum, das Thema Kultur. Das steht im Vordergrund. Also die ganzen Maßnahmen, die es bislang gibt, unserer Meinung nach, oder die überwiegende Maßnahmenzahl, die es gibt, richten sich an Frauen und sie sind auf einer Aktivitäten-Maßnahmen-Ebene und vernachlässigen die Kulturebene, also die Normen, die Werte, wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist uns wichtig, was haben wir im Kopf für Ideen und so weiter. Und das ist unserer Meinung nach der Grund, warum diese Maßnahmen nicht greifen in dem Ausmaß, in dem wir uns das alle wünschen. Und deshalb eben Kultur, es geht um Wahrnehmung und das hat total interessante Ergebnisse.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, die verrate ich dann auch noch. Okay, die Ergebnisse sind so, dass, also das Erste, was uns wahnsinnig überrascht hat und auch wahnsinnig gefreut hat, die Männer wollen sich für Gleichstellung engagieren. Also sie sagen, ich bin motiviert zu einem sehr hohen Anteil und sie tun auch schon total viel. Dann gibt es Sachen, da gibt es noch ziemlich viel Potenzial, also das, was sie sich vorstellen können zu tun, sind auch noch hohe Antworten. Das waren die super positiven Sachen, Ergebnisse an der Umfrage. Und dann das Ergebnis der Frauen, wie sie ihre Kollegen wahrnehmen, kann man sagen, war deutlich skeptischer. Also die Frauen sagen, nee, wir finden nicht, dass dich das so toll motiviert, sondern wir sehen eher andere Aspekte, beziehungsweise auch, dass wir sehen nicht, dass du schon so viel machst. in der Umsetzung. Und das war wahnsinnig interessant und natürlich auch so ein bisschen wow. Und die in den Unternehmen, in denen wir das durchgeführt haben, die waren auch, vor allen Dingen die Männer waren dann irgendwie so, echt jetzt irgendwie, aber ich finde doch, ich mache total viel, warum sehen das die Frauen nicht und so, ne? Und daraus haben wir dann halt entwickelt, ja, das braucht auf jeden Fall einen Dialog darüber. Also das klingt so banal, aber wir haben dann natürlich auch, wir wissen das ja auch, dass in den Unternehmen gibt es keine Räume oder zu wenig Räume, wo Männer, männliche Führungskräfte, sich über Gleichstellung austauschen können, weil sie ja vermeintlich nicht betroffen sind. Und deshalb ist eben eine Initiative, eine Intervention, die wir daraus aus den Ergebnissen entwickelt haben, es braucht institutionalisiert Räume, wo sich Frauen und Männer in Führung oder auch nicht darüber austauschen können, wie kommen eigentlich diese unterschiedlichen Wahrnehmungen zustande. Und was können wir dann tun, um das zu verändern? Weil das ist ja ein Riesenschritt Richtung Kulturveränderung.
Ja, jetzt hast du schon so viel spannende Sachen gesagt. ich würde da jetzt gerne noch so ein bisschen reinfragen. Also einmal finde ich das Setup super interessant und tatsächlich bin ich auch ein großer Fan dieser sozusagen Kulturhypothese. Also beim Thema führende Teilzeit empfinde ich das nämlich ganz genauso. Auch das ist eindeutig an ganz vielen Stellen ein Kulturthema. Also klar spielen auch strukturelle Rahmenbedingungen eine große Rolle, aber auch die Unternehmens- und Organisationskultur spielt eine ganz, ganz große Rolle für den Erfolg oder Misserfolg dieser Modelle. Jetzt hast du gesagt, also ihr habt quasi die Männer gefragt, was macht ihr denn schon so? Wie steht ihr denn zu dem Thema? Ihr habt die Frauen gefragt und habt da so ein Gap zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, Eigen- und Fremdwahrnehmung festgestellt, was ich sehr spannend finde, weil das gibt es übrigens bei anderen Themen in diesem Kontext auch. Mir ist gerade durch den Kopf geschossen, es gibt eine Umfrage in Deutschland zum Thema, wie familienfreundlich sind Arbeitgeber, und da ist es genau derselbe Effekt. Genau. Also Arbeitgeber schätzen sich auch wesentlich familienfreundlicher ein als Mitarbeitende, ihren Arbeitgeber einschätzen, also ähnliche Effekte. Und da vielleicht so eine erste Frage, was ist deine Hypothese? Warum ist es so?
Jetzt auch bezogen auf die Teilzeit, nehme ich mal an, ja?
Weil ja, oder ist ja unser Thema. Genau. Also auf die, wie kommt es dazu, dass sozusagen in eurem Fall die Männer sich so viel besser einschätzen, als die Frauen das wahrnehmen? Also was ist denn der Grund dafür eigentlich? Hast du da eine Erklärung für dich?
So. Also unsere Hypothese grundsätzlicher Art ist, ich glaube, dass Männer sich gerne positiv einschätzen. So ist mal so eine Hypothese. Ja. Und es kann sein, dass sie sich überschätzen tatsächlich, ist eine Hypothese, die wir haben. Eine zweite ist, was wir auch nicht nachweisen können, ist natürlich, ob sie sozial erwünschte Antworten geben, weil halt die Umfrage wird in den allermeisten Fällen von der Geschäftsleitung lanciert und dann wird man da, denke ich mir, möglichst gut dastehen. Aber auf der anderen Seite finden wir halt auch, wir glauben, dass Frauen teilweise das Engagement also unterschätzen und nicht sehen. Also wo die Frage dann eben auch bleibt, was können zum Beispiel Männer mehr tun, um sichtbarer zu werden und wie kann das Engagement sichtbarer werden? Und die dritte Hypothese ist, dass natürlich die Lebensrealitäten von Frauen und Männern in Unternehmen, nein, überhaupt auch, ne, halt so unterschiedlich sind, dass halt die, wie gesagt, die Wahrnehmung und die Relevanz überhaupt eines Themas sehr unterschiedlich ist. Also ein plastisches Beispiel dabei ist, wir haben ein Item zum Thema Fairness einfordern. Das heißt, ich mache selber keine abwertenden Bemerkungen, wenn, also gegen unbeabsichtigt möglicherweise auch gegenüber Frauen. So. Und dann sagen die Männer so, na, natürlich mache ich das nicht. Und die Frauen sagen, irgendwie finde ich, machst du das aber nicht genug oder macht ihr das nicht genug? Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was ist überhaupt eine abwertende Bemerkung? Also was erlebe ich als abwertend? Und dadurch, dass halt von Sexismus Männer irgendwie eher nicht so betroffen sind, sind natürlich alles, was zum Beispiel eben sexistische Bemerkungen sind, nehme ich vielleicht nicht wahr oder als abwertend und so weiter. Also genau. Und das sind, glaube ich, die könnte eine weitere Erklärung sein. Und natürlich, um jetzt auf das Thema Teilzeit wiederzukommen, war natürlich auch in unserer Umfrage, das hieß, ich ermögliche in meinem Verantwortungsbereich Teilzeit oder Jobsharing. Das haben wir einfach mal zusammengenommen. Und wir haben die Umfrage ja während der Pandemie gemacht und dann haben ganz viele so, ja, na klar, mache ich von den Männern oder kann ich mir gut vorstellen. Und die Frauen eben auch so, nö, finden wir irgendwie ja nicht so in dem Maße. Und da war eine unserer Erklärungen, dass möglicherweise die Männer das Thema Teilzeit auf einer mitarbeitenden Ebene gesehen haben und möglicherweise die Frauen das Thema Teilzeit und Jobsharing auf einer Führungsebene. Ja. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ja. Ich glaube, irgendwie Teilzeit auf einer mitarbeitenden Ebene ist irgendwie, da streitet niemand mehr wirklich drum. Ja, das stimmt. Aber wenn wir dann halt in eine Führungsposition kommen, dann sieht es schon anders aus. Man muss aber auch sagen, die Frauen haben auch in sehr hohem Maße gesagt, wir glauben, dass die Männer sich das vorstellen können, umzusetzen. Ne? Also es klingt jetzt so, als würden die Frauen nur sagen so nein, sondern eben, dass sie sich das schon vorstellen können, dass sie ihre Kollegen das tun.
Mhm. Ja, spannend. Jetzt hast du, ich würde gerne noch so ein bisschen weiter reinfragen, weil ich es super spannend finde. Jetzt hast du noch von so klassischen Maßnahmen gesprochen, die vor allem Frauen adressieren in Bezug auf das Thema Gleichstellung. Kannst du da ein, zwei Beispiele liefern?
Also ja, das grundsätzliche Thema, finde ich, was mich ja immer so innerlich auf die Palme bringt, ich wollte gerade sagen auch äußerlich, aber das stimmt nicht, also innerlich auf die Palme bringt, ist ja, dass der Begriff alleine Vereinbarkeit ist ja ein Frauenthema. Ist ja irgendwie ein Frauenproblem und immer auch in den Diskussionen in den Unternehmen, ja, soll ich jetzt eine Frau einstellen oder wenn ich eine Frau einstelle, dann wird die schwanger, dann kriegt die Kinder, dann will die Teilzeit arbeiten, dann fällt sie aus. Und wo ich immer denke so, hallo, wo sind denn die Väter? Ja. Habt ihr die denn gar nicht auf dem Schirm? Und das ist, deshalb haben wir eben auch versucht in unserer Studie und in unserem Projekt ein neues Wording einzutüten. Also wir reden halt nicht über Vereinbarkeit, sondern für Work-Life-Integration, also auch nicht für Balance, sondern Integration, weil wir damit halt deutlich machen wollen, es ist ein Thema für Frauen und Männer, für Mütter und Väter und das halt nicht mehr so einseitig zu sehen. Und deshalb finde ich irgendwie, wir haben auch ein Item in der Untersuchung, wo es darum geht, ob die Führungskräfte, die männlichen Führungskräfte, alle andere Männer ermutigen, Teilzeit zu arbeiten oder ob sie ihre eigenen Stellenprozente reduzieren würden. Hey, du wirst es kaum glauben, aber die Ergebnisse sind, nicht so richtig würde ich das ein oder das andere tun. Und ich finde, daran sieht man ja auch, dass die Teilzeitangebote, also in meiner Wahrnehmung, selbstverständlich für Frauen existieren und ganz viel getan wird, damit es möglich ist, auch in Teilzeit zu führen und so weiter. Aber das irgendwie die Männer, nö. Also ich meine, das ist ja auch ein Riesenproblem für die Väter, die das wollen. Ne?
Absolut. Also, und wir wissen ja auch, dass Väter, viele Väter anders leben und arbeiten wollen. Also auch da gibt es ja gute Studiendaten, die zeigen, okay, ein doch nicht unerheblicher Anteil der Väter sagt heute, hey, ich will es anders machen als vielleicht meine eigenen Eltern, als der eigene Vater. Jetzt haben wir so ein bisschen geguckt, okay, was kam da erstmal raus? Jetzt hast du schon angeteasert, also was sind denn sinnvolle Maßnahmen? Du hast über den Dialog gesprochen, Räume für Austausch. Wie kann sowas in der Praxis aussehen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir machen das gerne so, dass wir das tatsächlich über das Jahr mit den Unternehmen institutionalisieren. Also diese Geschlechterdialoge, manchmal heißen die Kulturdialoge, also immer so, was gut zum Unternehmen passt oder zur Verwaltung. Und es ist immer so, dass es dann einen Input gibt, also beispielsweise so einen Aspekt aus der Umfrage. Oder wir haben auch ein Gleichstellungspoker entwickelt, ein Kartenspiel, mit dem gerne mal ein bisschen spielerischer an die Ergebnisse rangehen. Also praktischen Input und dann eben einen Austausch. Also einfach zu ganz konkreten Fragen, wie erlebst du das, wo siehst du die Probleme, würdest du das auch so antworten oder anders oder wie auch immer. Und ein wichtiger Aspekt jetzt gerade bei dem Thema Teilzeit finde ich nochmal, was mich nämlich ebenfalls innerlich auf die Palme bringt, ist, es wird immer wieder als Thema verhandelt, was man organisatorisch wahnsinnig schwierig regeln kann. Ne? Also von wegen, wenn dann irgendwie die Person freitags nicht da ist, dann ist die Kundschaft, also das kann die ja überhaupt nicht aushalten, die wollen immer eine Person haben und so weiter. Ich immer denke und dann immer mal frage, so haben sie die mal gefragt, weil die haben ja die gleichen Themen am Start, ja. Und da sind so ganz viele Glaubenssätze drin, warum das organisatorisch und wie auch immer nicht geht. Und ehrlich gesagt halte ich das alles mehr oder weniger für Quatsch, sondern es ist eher was in meinem Kopf oder beziehungsweise an den Normen, an den Werten rührt. Ja, und ich finde, darüber dann zu reden und dann halt zu sagen, was befürchte ich denn, wenn jetzt meine Führungskraft freitags nicht da ist, bricht dann der Laden zusammen oder was? Also, Genau. Und daraus dann, um auf deine Frage, wie kannst du dir das konkret vorstellen? Also über den Austausch hinweg zum Beispiel kommen dann so Initiativen, okay, wir machen Pilotprojekte oder ich meine, in vielen Unternehmen gibt es ja eben auch Leute, die auch in Teilzeit führen, die dann halt nochmal öffentlich sichtbarer zu machen, also unternehmensintern sichtbarer zu machen und so weiter. Also wir fangen ja auch bei dem Thema immer nicht bei Null an, aber der Shift ist tatsächlich halt zu sagen, was kannst du als Führungskraft und in diesem Fall, weil es die Mehrheit sind, als männliche Führungskraft aktiv tun in deinem Führungsalltag. Also nicht zu warten, bis irgendwie das Management mit einer Maßnahme um die Ecke kommt, sondern was kannst du tun? Und dann kannst du natürlich am besten an deiner eigenen Einstellung, an deinem Kopf, in deiner Kreativität, an dem, was traue ich mich nicht, arbeiten.
Ja, spannend, wie du das so erzählst. Ich habe nämlich auch so eine Hypothese in Bezug auf diese Frage. Und ich glaube einfach, diese Infragestellung dieser eigenen Glaubenssätze und Normen, die ich auch ganz stark wahrnehme und die aus meiner Sicht auch ein Hauptbremser für dieses Thema in vielen Organisationen sind, ich glaube, dass die gleichzeitig auch die eigene Person oder den eigenen Werdegang in Frage stellen. Und das macht es, glaube ich, an vielen Stellen so schwierig. Weil wenn ich selber sozusagen unglaublich viel Zeit vor allem geopfert habe für meine Karriere, vielleicht auch Zeit, die ich sonst mit der Familie, mit Hobbys, mit Freunden hätte verbringen können, dann diesen Shift zu machen und sagen, okay, es kann auch anders gehen, das glaube ich ist was, was vielen Menschen einfach auch total schwerfällt, ja, weil es natürlich ein Stück weit auch vielleicht ein Eingeständnis ist so, also ich will nicht sagen, es war falsch, es war damals so und heute ist es anders, ja, das ist ja oft so, dass sich die Dinge verändern, aber ich glaube, dass das einfach auch eine harte Erkenntnis sein kann.
Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass Teilzeit für Frauen mittlerweile eine, also akzeptierte Normalität ist, also solange sie nicht in Führung sind, und das eben für Männer nicht ist. Also dieses immer noch dieses Bild, ich bin Alleinverdiener, ich muss für die Familie sorgen, das ist so ein Ding, auch wenn sich das Gott sei Dank aufweicht und andere Modelle an Fahrt gewinnen. Aber natürlich auch, wenn ich Karriere machen will, dann sind meine Vorbilder und die, die ich sehe, natürlich im Top-Management, die da irgendwie rund um die Uhr arbeiten. Und für die ist es ja, wie du sagst, durchaus eben auch ein Angriff auf ihr Lebensmodell persönlicher Art. Also das sagen sie so nicht, aber es lässt sich raushören. Ja. Ja. Und das Zweite ist, wenn ich Karriere machen will, dann muss ich mich dem ja anpassen. Und vor allen Dingen, und das ist nochmal anders als bei Frauen, ich fliege aus dem männlichen Peer-Kontext raus. Und es machen ja auch nur die Männer wirklich Karriere bis ins Top-Management, momentan zumindest noch, die halt genau solche Modelle leben, nämlich Vollzeit und so weiter und so fort. Und die das eben andere Modelle für ihr Leben realisieren wollen, die machen nicht in dem gleichen Maße Karriere. Und das sich natürlich auch erstmal einzugestehen, dass irgendwie das dann endlich ist, wo es hingeht, ist eine Sache. Und eben dieses aus dem Peer-Kontext dann halt nicht mehr dazu zu gehören. Das ist, glaube ich, ziemlich krass. Das muss man erstmal eben auch für sich selber klar haben. Und da helfen auf jeden Fall Väternetzwerke, Communities, Unterstützung und so weiter.
Genau, ich stelle mir das ähnlich vor wie für Frauen, die zum Beispiel Vollzeit arbeiten und nicht zu Hause bleiben.
Ja, genau.
Also das ist, glaube ich, ein ähnlicher Rollenbruch. Da gibt es ja auch ein paar gute Beispiele oder ich kenne auch persönlich ein paar, die haben es auch nicht einfach.
Die haben aber immerhin den Vorteil, dass sie Karriere machen können. Also das ist sozusagen, dafür kriegst du aber auch den geilen Job, möglicherweise, hoffentlich, wie auch immer. Und das ist bei Männern eben nicht. Und das ist einfach deutlich schwieriger.
Mhm. Ja, spannend. Ja, super gut, dieser Perspektiv. Wechseln. Sag mal nicht hin und wieder nicht schlecht so als Frau. Ja, total spannend. Also ich finde es unglaublich interessant, diese Ergebnisse und auch die Maßnahmen, die ihr daraus abgeleitet habt. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen rauszoomen und die Frage aller Fragen stellen, nämlich wenn wir jetzt über so Themen wie Gleichstellung und auch im Endeffekt Teilzeitarbeit indirekt natürlich sprechen. Jetzt wissen wir, in Deutschland, in der Schweiz stelle ich es mir sehr ähnlich vor, wir werden mit einer starken Schrumpfung der Arbeitnehmerschaft in den nächsten Jahren zu kämpfen haben. Also ich habe gerade wieder gelesen, ab 2027 geht in Deutschland eine Kleinstand in Rente mehr als das quasi dazukommt auf den Arbeitsmarkt. Also so um die 50.000 Menschen jedes Jahr. Bis 2035 sind wir bei 5 bis 7 Millionen Menschen weniger am Arbeitsmarkt. Das ist eine irre Zahl, wenn man sich überlegt, dass es ungefähr 40 Millionen Arbeitnehmer gibt. Das ist wirklich krass. vielleicht rettet es die KI, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es ein Thema sein wird. Und die Frage ist natürlich, wie passt das Thema Teilzeit in diesen Kontext? Also ist denn Teilzeit überhaupt ein Modell, das da funktionieren kann, oder müssen wir nicht alle Vollzeit arbeiten? Was hat das Ganze mit Gleichberechtigung zu tun? Wie ist da deine, um mal die ganz großen Fragen in den Raum zu werfen, wie ist dein Blick da drauf?
Also zum einen, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau anfangen soll. Also zum einen,
mehr als eine Frage, sorry.
Ja, genau, aber ich versuche mal irgendwie das auseinander für mich zu dröseln. Also das eine, was ich immer auch den Unternehmen sage, die halt sagen, das funktioniert nicht, ne, aus den besagten organisatorischen Gründen, dann immer zu sagen, mit dem Fachkräftemangel brauchen sie andere Personalressourcen, die da sind im Land. Und die müssen sie adressieren. Und wenn sie das nicht tun mit Angeboten, die sie haben, dann werden sie diese nicht gewinnen. So, und das ist mal ganz einfach. Und erstmal heißt das irgendwie, nach wie vor immer noch Frauen und zunehmend auch junge Männer wollen nicht Vollzeit und schon gar nicht über lange Vollzeit arbeiten. So, und dann müssen sie einfach Angebote schaffen. Und wenn sie das jetzt nicht machen, dann warten sie noch 5 Jahre, dann wird's richtig dringend. Ich finde immer, macht doch Sinn, jetzt mal nachzudenken und jetzt mal das auf den Weg zu geben. Das ist schon mal das eine, und also es steigert einfach deutlich die Arbeitgeberattraktivität, das sagen all die Unternehmen, die das machen und so weiter und so fort.
Sagt ja auch die Studienlage.
Also genau. Ja, und das zweite ist natürlich immer die Frage, über was reden wir, wenn wir über Teilzeit reden? Reden wir dann über 50%? Das ist irgendwie, habe ich immer das Gefühl, in Westdeutschland das Modell, die Frau kommt von 9 bis 12 oder von weiß ich nicht, wie viel dann genau 50% sind. Und das war's. Aber das ist ja auch eine sehr starre Vorstellung, von der ich aber immer das Gefühl habe, dass viele das noch im Kopf haben. Teilzeit bedeutet ja ganz unterschiedliche Sachen. Und dann finde ich, mein Ziel wäre tatsächlich, dass alle weniger arbeiten und vielleicht, wie du sagtest, einiges der KI überlassen. Keine Ahnung, da kenne ich nicht so mit aus. Aber halt zu sagen, wenn beide zum Beispiel 80% arbeiten oder halt 30 Stunden in der Woche arbeiten, dürfte halbwegs gut noch, je nachdem wie die Versorgungslage ist, eine Vereinbarkeit tatsächlich mit Familienaufgaben und Care-Aufgaben möglich sein. Und das wäre so mein bevorzugtes Modell. Muss jetzt nicht genau 30 Stunden oder 80% sein, aber halt so, und zwar beide, weil das natürlich auch krasse Auswirkungen ansonsten hat auf Rentenansprüche, auf Arbeitslosengeld und alles, was damit zusammenhängt. Und da finde ich teilweise auch an den Statistiken gibt's immer so ein bisschen so eine Mogelpackung, also wo es dann heißt, also sehr hohe, also in manchen Unternehmen sehr hohe Angaben von Teilzeitarbeit, und guckt man sich das genauer an, dann stellt sich raus, die arbeiten ja 90%. Und da finde ich dann, oder 85 oder 89 oder irgendwie sowas. Und wo ich dann denke, ja, also das trägt jetzt nicht wahnsinnig zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei. Und da sind wir dann wiederum an einem Punkt und an einer Diskussion, die ich ganz häufig erlebe, wo es dann heißt, ja, führen in Teilzeit geht bis 80%. Mhm. Also da gibt es tatsächlich auch Unterschiede in der Schweiz, die ich wahrnehme, zu Deutschland, weil in der Schweiz häufig, also die Betreuungssituation für Kinderbetreuung eine andere ist, dass die Modelle dann so sind, wenn ich 80% arbeite, arbeite ich einen Tag die Woche nicht und mein Partner oder Partnerin auch nicht, und dann bleiben halt noch 3 Tage über, die man halt sich arrangiert jetzt mit 80%. Und das erlebe ich in Deutschland anders, aber ist ja auch völlig egal. Und da finde ich dann wiederum diese Frage von Führung, ich dann denke, ja okay, 80% sagen viele Unternehmen, ja, das mag ja gehen, warum geht das nicht mit 60 oder mit 70? Und dann kommen wieder ähnliche Argumente. Also ich glaube, man muss es so ein bisschen abschichten und jetzt mal auf die 80 hinarbeiten. 80%, um dann vielleicht in den nächsten Jahren mal bei 75 zu sein oder 70. Inwiefern das jetzt wiederum dem demografischen Wandel entgegenwirkt, also ich habe es noch nicht ausgerechnet und werde es vermutlich auch nicht tun, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dadurch, dass möglicherweise Frauen, die heute 20, 30, 40, 50% arbeiten, durchaus, viele wollen ja mehr arbeiten, das zeigen Studien ja auch, dass da, wenn da so eine Annäherung stattfindet, kann ich mir vorstellen, dass das auch gut funktioniert für die Unternehmen.
In Deutschland gab es da vor kurzem eine Zahl, ich habe sie leider wieder vergessen, aber es waren einige hunderttausend Stellen, wenn Frauen entweder eine Stunde mehr arbeiten würden oder so viel arbeiten würden, wie sie wollen, das weiß ich nicht mehr genau.
Ja, ich glaube,
also
zweiteres.
Geht schnell in die Hunderttausende, genau. Und ich habe gerade wieder eine Zahl gelesen, die über 1 Million Potenzial bei strukturell unterbeschäftigten Frauen errechnet hat. Also da ist ein Potenzial da, sagen wir mal so. Ich glaube, das lässt sich festhalten und das einfach eben, wie du vorhin auch gesagt hast, nicht genutzt wird bisher von den Unternehmen.
Genau.
Absolut. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. Du hast gerade irgendwas Spannendes gesagt. Jetzt habe ich es vergessen. Macht nichts.
Schade.
Ja, also ich bin also absolut bei dir. Ich glaube auch, dass es zum einen, wir sehen eben die Wünsche bei den Arbeitnehmenden, sind da bei bestimmten Gruppen und es sind eben nicht nur die Mütter tatsächlich in Bezug auf die Arbeitsmodelle. Ich glaube auch, dass in Bezug auf ältere Mitarbeitende es gehen ja nicht nur immer mehr Leute in Menschen, sondern auch die Menschen in Unternehmen werden älter. Ich glaube, auch da werden Teilzeit spannende Modelle sein. Ich bin gespannt, ob das ein Modell auch sein wird, mit dem wir eine Beschäftigung über die Regelaltersgrenze an der einen oder anderen Stelle bekommen werden. Also ich hatte vor kurzem mit einem Unternehmen zu tun, die tatsächlich in der Bergbaubranche jetzt schon drüber nachdenken. Da geht es um die Besetzung von Grubenschichten. Tatsächlich total abgefahrenes Beispiel, aber die jetzt schon an Rentner oder eintretende Rentnerinnen appellieren, doch 1, 2, 3 Schichten im Monat in Zukunft noch zu machen, weil sie einfach wissen, dass sie das sonst nicht hinkriegen. So.
Also naja, und ich finde spannend. Noch einen anderen Aspekt ist, das hat mich sehr beeindruckt bei einer Veranstaltung, da waren eben in einem Unternehmen, da waren Führungskräfte, die halt Teilzeit gearbeitet haben, besagte 80%. Und dann sagte einer als Grund, warum er das macht, hat er gesagt, ich habe überhaupt keine Kinder, aber ich habe Hobbys und ja. Ich engagiere mich und ich möchte diesem Unternehmen nicht mehr als 80% meiner Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Und das fand ich irgendwie total toll, weil irgendwie wir diskutieren dieses Thema auch häufig an Notwendigkeiten. So von außen, ne? Also irgendwie, ich arbeite Teilzeit, weil ich irgendwie Kinder betreue oder Angehörige pflege oder im Alter nicht mehr so gut in der Lage bin oder what auch immer, ja. Aber einfach zu sagen, ich will auch gar nicht mehr. Und das finde ich irgendwie da auch, man muss es ja häufig noch begründen. Absolut. Anstatt halt zu sagen, so, nee, ich finde das Leben ist wunderbar, ich arbeite total gerne, aber eben so und so viel. So.
Genau, und auch das sieht man ja in Studien inzwischen, dass ein Großteil in Deutschland der Leute, die in Teilzeit arbeiten, auch sagen, ich will einfach Teilzeit arbeiten.
Genau.
Also ein guter Anteil. Das ist, ich glaube, bei Frauen ist Kinderbetreuung oder Care-Arbeit immer noch der Hauptgrund. Bei Männern ist es das gar nicht tatsächlich.
Genau, und da finde ich, da könnten wir mehr dran tun. Und natürlich auch das ganze Setting, was wir jetzt irgendwie halbwegs ausgeblendet haben, ist natürlich irgendwie Thema Rente, Altersvorsorge und natürlich auch, okay, wenn jetzt alle arbeiten, wer übernimmt dann die Kinderbetreuung? Ja. Gibt es staatliche Einrichtungen? Ja. Organisiere ich mir eine Nanny aus dem globalen Süden, womit ich dann wieder andere Ungleichheitsverhältnisse stütze und so weiter? Also das Thema ist ja deutlich nicht unterkomplex.
Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich würde jetzt gerne noch eine Frage an dich stellen. Wenn du einen Wunsch in Bezug auf das Thema Gleichberechtigung, was ja dein Thema ist, und Diversität frei hättest und die gute Fee in die Ecke kommt, was wäre das für ein Wunsch?
Ich glaube in erster Linie Mut und Offenheit. Also dadurch, dass wir ja den Fokus haben auf das Kulturthema und das, an was glauben wir, welche Glaubenssätze haben wir, was habe ich für eigene Ziele, Wünsche, wie auch immer. Und da halt offen drüber zu reden, sich offen drüber auszutauschen und den Mut dann zu haben, auch entsprechend zu handeln und einfach Sachen ausprobieren. Ich erlebe immer wieder, dass es viel, das geht halt aus welchen Gründen immer alles nicht und so weiter. Und ich glaube, es geht ganz viel, wenn man es mal machen würde. Und dieses einfach machen, das würde ich mir wünschen. Dass sich das dann, das ganze System dadurch dann so verändert, dass wir zu einer Chancengleichheit und Gleichberechtigung kommen.
Ja, also Mut und Offenheit, würde ich sagen, sind ein guter Wunsch, da schließe ich mich an. Liebe Gabi, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dieses sehr spannende Gespräch.
Sehr gerne, danke für die spannenden Fragen, liebe Johanna.
Mach's gut, tschüss.
Tschüss.